Wir sprechen manchmal von Family. Sind wir eigentlich eine Familie oder sind wir eher ein Team? Und ich bin da sehr klar, wir sind ein Team. Wir bringen in einem Team Leistungen und dafür sind wir übrigens auch da als Unternehmen. Aber die Familie ist komplett, ja, die bedingungslose Liebe. Und das ist ein bisschen zu weit, ja. Wir haben als Unternehmen einen unternehmerischen Anspruch. Damit auch eine gesellschaftliche Verantwortung.
Die Deutsche Telekom. Sie ist die wertvollste Marke Deutschlands. Sie ist die wertvollste Marke Europas und sogar weltweit die wertvollste Marke in der Telekommunikationsbranche. Doch wie ist es zu diesem Erfolg gekommen? Was zeichnet das Unternehmen als einen der besten Arbeitgeber aus? Und welche Werte sind dem Unternehmen besonders wichtig? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Birgit Bohle und gibt einen spannenden Einblick hinter die Kulissen. Als Vorständin für Personal und Recht bei der Deutschen Telekom ist sie weltweit für knapp 200.000 Mitarbeitenden verantwortlich, die im letzten Jahr einen Umsatz von 112 Milliarden Euro mit 300 Millionen Kunden erwirtschaftet haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Von meinen Gästen möchte ich erfahren, wie wir ein gelingendes Leben führen können und welche Rahmenbedingungen wir für ein besseres Arbeiten brauchen. In dieser Podcast-Folge werfen wir also einen Blick auf die Unternehmenskultur bei der Deutschen Telekom. Wie stärkt das Unternehmen seine Mitarbeitende? Wie möchte das Unternehmen weltweit das führende digitale Telekommunikationsunternehmen werden? Welche Rolle spielt radikale Transparenz und welchen Einfluss hat die künstliche Intelligenz auf das Arbeiten? Bleibe jetzt dran und erhalte spannende Einblicke.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Frau Bohle, schön bei Ihnen hier in Bonn zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie da sind, Herr Höhn.
Die letzten Tage war die Digital X in Köln, die, ich muss es nochmal vorlesen, Europas führende Digitalisierungsinitiative der Deutschen Telekom. Waren Sie vor Ort?
Ich war leider diesmal nicht vor Ort, aber ich war dabei bei einigen der Livestreams und war aber tatsächlich hier terminlich in Bonn.
Haben Sie schon ein bisschen Feedback zur Messe, zum Event bekommen?
Ja, das ist wieder grandios gewesen. Wir machen das ja, um wirklich auch zu zeigen, was wir können im Punkto Digitalisierung, um aber auch die Branche zu vernetzen. Und wir machen das sehr breit. Also wir reden über die gesellschaftlichen Themen. Wir demonstrieren unsere Leistungsfähigkeit. Wir packen aber auch Themen wie Kultur, wie junge Generation an und haben da einfach für die Leute ein tolles Programm. Der Bundestrainer war dabei, als Inspiration hat darüber erzählt, wie er eigentlich Leute motiviert. Also es war eine tolle Veranstaltung.
Spannend. Sie sind aber auch ein großer Fan der Olympischen Spiele. Waren Sie denn da vor Ort oder live im Fernsehen alles verfolgt?
Ich war dieses Jahr mehrfach in Paris und ich war nicht dort bei den Olympischen Spielen. Ich habe mit meiner Tochter einige Trips nach Paris gemacht, weil sie dort im Moment gelebt hat und jetzt auch wieder lebt. Ja, aber leider habe ich keine Tickets gehabt.
Sie mussten letztens bei einem Interview, haben Sie Hashtags über sich gesagt und da haben Sie zwei genannt. Leidenschaft und Mut waren einige der Hashtags, die Sie über sich selbst gesagt haben. Für was brennen Sie eigentlich außerhalb der Arbeit? Gibt es da etwas?
Ja, natürlich. Ich brenne für meine Familie. Ich habe zwei Kinder, einen wundervollen Mann und verbringe unglaublich viel Zeit gerne mit ihnen, also vor allen Dingen gerne mit ihnen, nicht unglaublich viel Zeit. Ich habe ein neues Hobby oder ein altes Hobby nach 30 Jahren wieder neu wiederbelebt, will ich mal sagen. Ich gehe jetzt wieder ins Ballett. Das ist vielleicht ein mutiger Schritt, weil so nach 30 Jahren ist da ein bisschen was eingerostet und es macht einfach viel Spaß.
In einer richtigen Ballettschule, in so einem
Absolut.
Kurs?
Absolut, ja. Und mittlerweile habe ich da auch zwei Kolleginnen getroffen,
ja?
die dann nach irgendwie 3-4 Mal gefragt haben, sagen Sie, sind Sie eigentlich Frau Bohle? Und ich sage dann immer, ja, aber hier bin ich die Birgit.
Ach, witzig. Weil, also nur kleiner Hintergrund, meine Mutter hat nämlich in ihrer Kindheit das auch sehr gerne gemacht
ja.
und sehr lange. Vielleicht muss ich ihr das auch mal sagen, dass sie vielleicht ja mal wieder zu einer Ballettschule gehen kann.
Ja, ja, das ist eine wirklich lustige Sache und mir gefällt es einfach.
Ja, nee, finde ich super, ein schönes Hobby. Und meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wann Sie das letzte Mal mutig gewesen sind, aber das
ist ja auch ein bisschen mit Mut zu sagen, ne, ich gehe wieder in so eine Ballettschule, egal wer da in dem Kurs ist, ich, auch wenn ich ein bisschen eingerostet bin, um ihren Worten zu bleiben, ich mache das wieder, weil es mir Spaß macht.
Ja, das ist, großer Mut ist das ja nicht. Ja. Ich finde immer, Mut zeigt sich ja auch in vielen kleinen Situationen.
Zum Beispiel, wo würden Sie sagen, wo waren Sie das letzte Mal mutig dann in so kleinen Situationen?
Ach, ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren hat mir jemand gesagt, Mensch, Mut kann man ja auch trainieren. Dann hat er mir tatsächlich den Tipp gegeben, mach doch die Dinge, immer eine Sache pro Tag, die du eigentlich nicht so gerne magst. Und wo du so ein bisschen so eine innere Barriere überwinden musst. Ja, und das kann halt sein, hey, eigentlich habe ich jetzt keine Lust auf dieses unangenehme Mitarbeitergespräch. Aber ich mach's jetzt gleich. Oder eigentlich habe ich ein bisschen Angst, ganz frei auf einer Bühne zu sprechen. Aber ich lasse einfach mal die Karten weg. So diese kleinen Elemente von Mut. Mhm. Ich finde, die kann man ganz gut trainieren. Und Mut ist nicht immer so was Großes. Ich gehe jetzt eben, ich steige irgendwie auf den Mount Everest. Sondern das sind kleine Sachen oft.
Und das Schöne ist ja das Gefühl danach, wenn man es dann gemacht hat.
Genau.
Ne? Weil es dann doch einfacher war, als man sich's vorgestellt hat.
Ganz genau.
Ja, sehr schön. Frau Bohle, wir wollen ja heute über die Deutsche Telekom sprechen als Arbeitgeber. Und ich habe im Intro ja schon erwähnt, die Deutsche Telekom ist die wertvollste Marke Europas, weltweit sogar unter den Top 10. Und ihr CEO Tim Höttges sagt sogar in allen relevanten Märkten auf Platz 1. Also ein sehr großartiger Erfolg. Und ich habe mich gefragt, führt das eigentlich automatisch zu einer guten Stimmung im Unternehmen, unter den Mitarbeitenden, wenn das Unternehmen so erfolgreich unterwegs ist?
Ja. Also das hilft absolut, vor allen Dingen, weil ja klar ist, dass das der Erfolg nicht der Erfolg von Tim Höttges oder dem Vorstand ist, sondern das ist der Erfolg unseres Teams. Ja, wir sprechen von uns ganz gerne das beste Team der Branche und das sind eben die Kolleginnen und Kollegen im Außendienst, das sind die Kollegen im Shop, in den Service-Centern, das sind diejenigen, die die Netze designen. Wir haben bei uns so diesen Leitspruch, den hat der Tim mal geprägt, bring me awards, ja, also holt uns Preise, ja, und wir freuen uns darüber, wenn wir den Mobilfunktest, wenn wir den Service-Test, wenn wir sie alle abräumen. Und das übersetzt sich eben in Erfolg für das Unternehmen. Dadurch, dass wir klar machen, das ist das Team und das Team das auch so fühlt, ist eben der Erfolg immer auch der Erfolg des Einzelnen. Das trägt ganz klar zu unserem Engagement und zu unserer Mitarbeiterzufriedenheit bei. Gleichzeitig ist es harte Arbeit. Wir sind in einem permanenten Wandel, der ist mitunter auch mal schmerzhaft, aber wir freuen uns einfach über die wertvollste Marke, über den Erfolg und unsere Kolleginnen und Kollegen auch.
Aber das beflügelt ja dann einen, ne? Bei der Arbeit, wenn man weiß, am Ende geht es ja auch dann auf, weil man die Ziele erreicht hat, die man sich gesteckt hat.
Ja, absolut. Und es gibt so Kleinigkeiten, woran wir das neben unserer Mitarbeiterbefragung auch sehen. Wir haben vor einigen Jahren, 2021, so ein Programm aufgelegt, Shares to You. Da können unsere Mitarbeitenden mittlerweile in vielen Ländern, wir haben begonnen mit Deutschland, auch Aktien der Telekom kaufen. Und wir haben das dann incentiviert dadurch, dass wir gesagt haben, okay, du kaufst zwei, wir geben eine dazu. Und mittlerweile machen da 40% machen da mit. Ja, das heißt, sie partizipieren auch am Erfolg des Unternehmens, wenn sich der Aktienkurs entsprechend entwickelt und natürlich an unseren Dividenden. Und das zeigt natürlich, hey, ich glaube da dran. Ich glaube da so dran, dass ich mein eigenes Geld auch investiere.
Und das führt ja auch zu einer Identifikation dann mit dem Unternehmen. Was da auch zuführt, ist Ihr Purpose. Denn ich finde, Sie haben einen wundervollen Purpose, sich erst zufrieden zu geben, wenn alle dabei sind. Das könnte man jetzt auf unterschiedlichsten Level interpretieren. Mögen Sie mal das interpretieren und den Zuhörer und Zuhörerinnen mal mitgeben, was darunter zu verstehen ist?
Ja, gerne. Wir haben den in der deutschen Version, wie Sie ihn genannt haben, wir haben ihn auch auf Englisch. We won't stop until everyone is connected. Und da sind ganz viele Dinge dabei, ne? Da ist das Wir, ja, we, ja, das sind wirklich unsere knapp 200.000 Mitarbeitenden. Ja, wir sind hier ein Team und es ist eben unser Erfolg. Wir geben uns erst zufrieden. We won't stop. Das ist ja fast ein bisschen aggressiv für so ein Purpose, aber das zeigt hier so eine Haltung. Ja, wir wollen immer besser werden. Ja, wir treiben das Unternehmen nach vorne. Wir leisten alle einen Beitrag. Und dieses alle ist natürlich anyone, like we won't stop until everyone is connected. Alle, everyone ist zutiefst inklusiv. Und zwar bezogen auf unsere Kundinnen und Kunden. Ja, wir machen nicht nur Telekommunikation für die Privilegierten, sondern unser Anspruch ist, wir wollen für alle Menschen Telekommunikation machen. Wir halten das für ein Grundrecht, ja, verbunden zu sein. Und dann dabei ist natürlich connected, das ist Teil unseres Geschäfts. Das ist aber auch Teil von gesellschaftlicher Verantwortung. Und inklusiv sind wir eben dann auch wieder für unsere Mitarbeitenden. Also es hat ganz viele schöne Facetten und ich habe da ein bisschen Leidenschaft, weil das tatsächlich etwas ist, was ich gemeinsam mit dem Vorstandsteam, als ich hier 2019 begonnen habe, entwickelt habe und gesagt haben, wir brauchen so etwas, was die Klammer darüber bildet.
Seit wann gibt es den Purpose? Ist jetzt noch nicht so lange
her. Den gibt es tatsächlich seit 2019 haben wir uns auf diese Reise begeben und haben nochmal gesagt, wie wollen wir eigentlich unsere Kultur weiterentwickeln, Living Culture, und haben in diesem Kontext dann auch den Purpose entwickelt. Das war ein interessanter Prozess. Wir haben mit unglaublich vielen Mitarbeitenden gesprochen. Wir haben da mehrere Vorstandsworkshops zugemacht und dann am Ende haben wir uns als Vorstand auf diesen Purpose geeinigt.
Und wenn Sie jetzt zurückblicken, welchen Einfluss hat das auf die Mitarbeitenden, wenn man jetzt so einen Purpose hat und sagt, ne, das bezieht sich sowohl auf die Kundinnen, aber es bezieht sich auch auf die Mitarbeitenden, dass wir wirklich jeden und jede Person mitnehmen, egal welcher Herkunft, welche Religion und. Merken Sie da so einen Unterschied jetzt in der Haltung, im Verhalten der Mitarbeitenden? Also vielleicht gibt es ja auch ein Beispiel oder so in Meetings oder generell, wie man miteinander umgeht. Also mögen Sie das mal uns ein bisschen konkretisieren?
Ja, also wir beziehen uns darauf natürlich immer wieder. Ja, wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen, wenn man jetzt mal auf LinkedIn, die sagen, we won't stop. Ja, das ist so diese Haltung. Ich erinnere mich so an ein Beispiel während der Corona-Zeit, als ich vor Ort war in einem unserer Network Operation Centers. Und da habe ich den Kollegen genau gefragt und habe gesagt, Mensch, was bedeutet das eigentlich für dich? Und da war seine Antwort, naja, jetzt ist es ja so, dass die Bandbreiten, die wir benötigen in Corona, die sind total verschoben, weil die Menschen jetzt zu Hause sind und die gucken jetzt morgens Netflix. Und meine Aufgabe ist, wenn alle dabei sind, dass ich das jetzt irgendwie hinkriege, dass die Kinder morgens Netflix gucken können. So, und das fand ich ein ganz anfassbares Beispiel. Ja, oder wenn wir jetzt sagen, hey, wir haben diese Flutkatastrophe in Österreich, in Tschechien, in Polen, in Rumänien, dann ist ganz klar, dass unser Management dann sagt, hier, by the way, ihr habt jetzt übrigens, alle Kunden haben jetzt free calls, freie Bandbreite. Ja, weil wir müssen jetzt für alle da sein. Wir müssen das, was wir jetzt leisten können, es sollen nicht noch Leute irgendwie sich darüber Gedanken machen, oh, jetzt ist mein Datenvolumen aufgebraucht. Ja, sondern es geht jetzt darum zu sagen, hey, wie können wir eigentlich helfen? Da spüren wir dann diesen Purpose.
Und es sind ja jetzt nicht nur Lippenbekenntnisse, weil viele Unternehmen ja sagen, wir sind inklusiv und. Ich konnte bei Ihnen nachlesen, 1,5 Milliarden Euro haben Sie für soziale Aktivitäten im letzten Jahr ausgegeben. Sie haben verschiedenste Projekte, Sie haben ein Buch rausgebracht mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Geschichten. Sie haben sogar ein Computerspiel gegen Barrieren und gegen Vorurteilen entwickelt. Und dieses Jahr ganz neu die Initiative Inklusion 366, also an jedem Tag aktiv sein. Wir haben jetzt September, wo wir den Podcast aufnehmen. Was ist so Ihr Fazit bisher über diese Initiative?
Ja, uns ist eben wichtig, dass das Inklusion wirklich etwas für jeden Tag ist. Und ich fand, diese 366 sind einfach ein schönes Symbol. Wir haben ja ein Schaltjahr, es ist also irgendwie ein Tag mehr in diesem Jahr. Und das Motto haben wir so gewählt, dass es Teil unserer DNA ist, dass wir immer wieder auch einen Aufhänger haben, darüber zu sprechen. Und natürlich haben wir viele Dinge auch konkret gemacht. Wir haben am Anfang das Thema leichte Sprache in den Vordergrund gestellt. Wir haben Townhalls gemacht. Wir haben unsere Gruppen, unsere Communities ins Rampenlicht gestellt. Ja, wir haben im Prinzip für alle Dimensionen von Vielfalt haben wir mittlerweile ja sehr lebendige Communities. Und von daher reden wir immer wieder darüber und kommen da einfach ein Stückchen weiter im Bewusstsein, dass das schlicht und einfach Teil unserer DNA ist.
Wir haben eben, als wir angekommen sind, im Foyer das gesehen und auf den Screens, aber auch Tim Höttges hat auf der Hauptversammlung das bekannt gegeben. Ihr wollt weltweit das führende digitale Telekommunikationsunternehmen weltweit werden. Und Sie haben in einem Interview gesagt, dass radikale Transparenz dem Unternehmen dabei helfen würde. Wie hilft denn radikale Transparenz dabei?
Ja, mit radikaler Transparenz sind wir in diesem Jahr mit unserer Führungsmannschaft auf dem sogenannten Tamtam. Das ist immer unser Kick-off-Meeting für die Führungsmannschaft. Wir startet und wir versuchen immer ein Stückchen, ja, ich will nicht sagen zu provozieren, aber wir wollen immer wirklich einen Impuls geben. Und wir glauben deshalb an radikale Transparenz, weil wir an Kollaboration und an Innovation und an Vernetzung glauben. Radikale Transparenz bedeutet für uns ein paar Dinge. Ja, zum einen, klar, wir brauchen eine Klarheit, in welche Richtung wir uns eigentlich bewegen wollen. Wir glauben aber daran, dass wir noch viel besser zusammenarbeiten können, kollaborieren können. Und dazu gehört, dass wir Informationen, die wir im Unternehmen haben, viel mehr miteinander teilen müssen. Ja, es gibt bei uns bei der Telekom so einen Satz, ja, wenn die Telekom wüsste, was die Telekom weiß. Dieses unglaubliche Wissen, diese Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen. Da wollen wir ganz klar einen Impuls geben. Wir sagen auch, zum Besserwerden gehört offenes und ehrliches Feedback. Ja, nicht irgendwie Sandwich-Feedback, im Schlimmsten gar kein Feedback, sondern wir müssen ehrliche Konversationen miteinander führen. Und es gehört auch dazu zu sagen, hey, was ist hier gut, was ist nicht gut und was ist ziemlich schrecklich. Ja, wir sagen, we call it the good, the bad and the ugly. Und auf dieser Basis ehrliche Unterhaltungen zu führen und wirklich das Beste, ja, die besten Gedanken hervorzubringen. Das meinen wir mit radikaler Transparenz. Und dafür braucht's halt natürlich ein Umfeld, wo wir sagen, okay, wir haben psychologische Sicherheit. Die Menschen sagen, ja, ich kann das wirklich alles sagen.
Haben Sie das Gefühl, dass wir bei Feedbacks und bei Gesprächen zu sehr harmonieorientiert vielleicht sind und nicht da einfach ehrlich miteinander umgehen, sondern nicht das aussprechen, was wir vielleicht gerne wollen in diesem Raum, weil wir vielleicht Angst vor gewissen Konsequenzen haben oder vor anderen?
Ich glaube, dass wir insgesamt ein Thema haben und wir auch bei der Telekom besser zum Thema Feedback zu werden. Und es gibt, ehrlich gesagt, fast zwei Schulen. Ja, die eine ist, ich sag dir jetzt mal, was ich von dir halte.
Knallhart ins Gesicht.
Knallhart ja. ins Gesicht. Den Aspekt, wie will ich dir jetzt eigentlich damit helfen? Und was hilft dir das? Wie kann ich dich eigentlich unterstützen, jetzt auch besser zu werden? Ja, das sind diejenigen, die diesen Teil irgendwie nicht ordentlich hinbekommen. Und dann gibt's diejenigen, die sagen, oh, die unangenehme Unterhaltung. Und soll ich dem Herrn Höhn jetzt wirklich sagen, dass die Performance einfach nicht gestimmt hat? Eigentlich ist es auch ein netter Typ. Den Teil von Klarheit und auch von, das sind deine Ziele und das erwarte ich von dir und so hast du performt, nicht hinbekommen. Wir versuchen das so zusammenzubringen in unserem Anspruch von Caring Performance. Ja, also wir sind performanceorientiert und daran müssen wir uns messen lassen und darin messen wir auch Mitarbeitende und gleichzeitig wir möchten dir helfen, ich möchte dir helfen, besser zu werden. Da haben wir in beiden Dimensionen einiges zu tun.
Ich fand es jetzt ganz interessant, Sie haben eben die Ziele angesprochen, da ja. Klarheit zu haben. Das konnte ich auch rauslesen, dass ein Punkt ist, mehr Klarheit über Ziele zu schaffen. Und da hat Gallup eine, finde ich, sehr nachdenkliche Zahl rausgebracht, dass 50% der Mitarbeitenden weltweit nicht wissen, was von ihnen auf der Arbeit verlangt wird. Und das führt natürlich zu Frust, wenn ich zur Arbeit gehe und überhaupt gar nicht weiß, wonach werde ich bewertet, was sind meine Ziele, was will eigentlich der Arbeitgeber oder mein Chef, meine Chefin von mir. Wie stellen Sie bei der Deutschen Telekom sicher, dass die Mitarbeitenden genau wissen, das ist mein Ziel, das ist die Performance, die ich auch erreichen sollte? Wie stellen Sie das hier sicher?
Also zuerst mal vielen Dank, diesen Hinweis auf diese Gallup-Studie hatten Sie uns ja im Vorfeld gegeben. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Wir haben eine ähnliche Frage bei uns im Employee Survey und unser Wert ist über 90%. Also von daher glaube ich, machen wir da ein paar Sachen richtig.
Also 90%, die wissen was von
der
Frage.
Ja, genau. Also um Gottes Willen, nicht andersrum. 90%, über 90%, die das wissen. Wir versuchen das natürlich in der Personalarbeit dadurch zu unterstützen, dass wir sehr regelmäßige Mitarbeiterdialoge haben. Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie das 4-mal im Jahr machen. Wir nennen das unsere We-Grow-Dialoge. Da gehört natürlich dazu zu sagen, okay, welche Erwartungen habe ich, welche Ziele habe ich. Wir haben natürlich das Thema Performance, wenn wir jetzt unsere operativen Kolleginnen und Kollegen anschauen. Der Tag im Shop beginnt damit zu sagen, okay, was nehmen wir uns heute vor und welche Targets haben wir heute? Das ist eben auch Teil der Führungsarbeit, aber es ist auch schlichtweg Teil des tagtäglichen operativen Tuns.
Jetzt haben Sie eben die Umfragen angesprochen, die habe ich mir auch angeschaut, weil das muss man auch offen sagen, dass Sie, ich glaube, Sie waren wirklich mit das einzige Unternehmen, wo ich es gesehen habe, als HR-Abteilung so ein HR-Report auch öffentlich zur Verfügung stellen. Also wirklich alle möglichen Zahlen konnte man dort nachlesen und
radikale
sich
radikale Transparenz, genau.
Nach außen hin super gut. Und Sie haben jetzt schon angesprochen, bei den Zielen haben Sie super gut performt. Was nicht so gut war, laut den Bewertungen, also was auf den in Anführungsstrichen letzten Plätzen gelandet ist, war die Vertrauenskultur. Und da wollte ich mal einfach radikal ehrlich nachfragen, was wollen Sie da verbessern?
Ja, zuerst mal reden wir darüber und entwickeln dann eben auch Maßnahmen. Wir sehen, wenn wir da im Detail reingucken, dann sehen wir da durchaus auch Unterschiede in unterschiedlichen Bereichen, also in der Tendenz ist das dort, wo wir durch Transformationen durchgehen, wo quasi auch ein Personalabbau stattfindet, dann sind diese Werte dort oft schlechter als in Bereichen, wo wir das im Moment nicht vor der Brust haben. Wir sehen auch interessanterweise, dass in Bereichen, die ganz viel mit anderen Bereichen zusammenarbeiten, in der Tendenz, dass etwas schlechter ist. Ja, das heißt, sie sagen, ach, ich muss mich hier abstimmen und ich muss hier Alignment machen und irgendwie heißt das nicht, dass ich nicht einfach machen kann, was jetzt richtig ist, ja. Das überhaupt mal zu durchdringen und zu sagen, okay, es gibt uns eben Hinweise darauf, was wir verändern müssen, ist wichtig. Und radikale Transparenz übrigens ist eine der Konsequenzen, die wir daraus gezogen haben. Also ich habe beispielsweise in meinem Personalbereich für die Kolleginnen und Kollegen in der Zentrale mache ich jetzt jeden Montagmorgen 9 Uhr ist Check-in. Da erzähle ich, was so mich die letzte Woche bewegt hat, was da wichtig war. Ich erzähle aus dem Vorstand, was da an so Personalthemen diskutiert wurde. Nicht Personalien natürlich, aber welche Themen für uns da relevant waren. Die Kolleginnen und Kollegen haben Möglichkeiten, kurze Fragen zu stellen. Und zack, nach 20 Minuten sind wir fertig und gehen irgendwie gemeinsam in die Woche dann rein. Und ja, das ist eine kleine Maßnahme, aber auch genau ausgelöst durch dieses, können wir da irgendwie noch Vertrauenskultur stärken.
Auf der Hauptversammlung, ich habe sie eben schon angesprochen, hat Tim Höttges einen wundervollen Satz gesagt, Zukunft ist kein Zufall, sondern Zuversicht. Wenn wir heute das Richtige tun, ist unser Erfolg morgen nicht zu verhindern. Jetzt haben wir angesprochen aus HR-Sicht, okay, radikale Transparenz ist ein Element, um das Ziel zu erreichen, um erfolgreich zu sein. Was würden Sie sagen, was braucht es noch aus Personalsicht, um das Richtige zu tun, um dieses Ziel zu erreichen?
Wenn ich schaue, was macht uns eigentlich als Telekom erfolgreich und was ist unser Beitrag hier als Personalerinnen und Personaler, dann bleibt für uns das Thema, dass wir uns permanent verändern müssen. Also wirklich Transformation als DNA. Ja, wir sind ein unglaublich dynamisches Unternehmen. Wir sind in einer wahnsinnig wettbewerbsintensiven Branche mit starkem technologischen Wandel. Und das bedeutet, dass wir immer weiter an uns arbeiten müssen. Ja, wir müssen immer schneller, digitaler, automatisierter werden. Und gleichzeitig, und das ist bei uns immer das Und, ja, müssen wir unsere Kolleginnen und Kollegen mit ihren Skills, mit ihrer Leidenschaft weiterhin nicht nur mitnehmen, sondern sie so zu Fans unseres Unternehmens machen, beziehungsweise sie so zu erhalten, dass sie es sind, die uns nach vorne bringen. Das bedeutet für uns, die Menschen müssen die richtigen Fähigkeiten haben. Das verändert sich ganz stark. Digital Skills, AI Skills sind Themen, die uns unglaublich bewegen. Das bedeutet, dass wir eine Führungsmannschaft haben, die sich immer wieder auch neu erfinden kann, die neue Impulse gibt, die aber auch die Fähigkeit hat, die Menschen zu begeistern und auf die Reise mitzunehmen. Und das bedeutet, dass wir ein ganz, ganz starkes Wertekorsett haben, wo wir sagen, das sind eben wir als Telekom. Das unterscheidet uns auch. Das begeistert auch Menschen für unser Unternehmen. Und dieser Zusammenklang der Personalarbeit. Wir müssen Transformation, auch schwierige Transformation, auch Personalabbau gemeinsam bewältigen. Wir müssen Skill-Transformation nach vorne hin hinbekommen. Wir brauchen diese Kultur, diese Haltung, die wir ganz stark haben und die müssen wir immer wieder erneuern. Das sind unsere Aufgaben und da muss die Führungsmannschaft voranschreiten.
Also eigentlich reden wir dann über die Anpassungsfähigkeit ja von Menschen. Ist aus der Psychologie so ein toller Begriff, den man auch trainieren und fördern kann. Ja. Weil Veränderungen, wie Sie ja gesagt haben, die passieren ja um uns herum alle. Aber die Frage ist ja, wie begegnen wir diesen Veränderungen? Ne? Wie treten wir denen gegenüber? Und da wird ja auch von der AQ gesprochen, quasi Anpassungsquotient. Also wie können wir uns anpassen an den Veränderungen, die im Umfeld passieren, auf die wir dann keinen großen Einfluss haben, weil sie einfach passieren? Und das nehme ich jetzt so ein bisschen mit raus, dass das anscheinend gefördert werden kann, weil das ja auch eine Art Skill ist, den Mitarbeitenden mitbringen können.
Ja, daran glauben wir. Wir hatten am Anfang über unseren Purpose gesprochen. Im Zuge dieser Arbeit rund um unsere Kultur haben wir auch unsere Leitlinien überarbeitet. Und mir war da eine Leitlinie total wichtig, nämlich Stay Curious and Grow. Sei neugierig und wachse. Und das kommt eben genau aus dieser Denke, wenn wir uns nicht permanent weiterentwickeln. Und das beginnt mit den Menschen in unserem Unternehmen. Ja, wenn wir nicht persönlich wachsen, wenn wir uns nicht persönlich, wenn wir nicht resilient sind, wenn wir uns nicht anpassen können, wenn wir nicht neugierig darauf sind, persönlich zu wachsen, dann wird uns das auch als Unternehmen nicht gelingen. Ja, dieses Grow, Wachsen, ist ein persönliches Wachstum und ein Wachstum des Unternehmens, was dahinter steht.
Und das ist sehr erfolgreich bei der Deutschen Telekom. Ich konnte lesen, im letzten Jahr wurden 4.500 Ideen eingereicht, 10% wurden von denen umgesetzt und insgesamt konnten damit Kosten eingespart werden und neue Erlöse erwirtschaftet werden von rund 56 Millionen Euro. Das ist, finde ich, bei der Recherche fand ich schon sehr bemerkenswert.
Absolut.
Jetzt ist natürlich die große Frage, auch wieder eine große Frage, wie schafft man es, dass Menschen neugierig bleiben? Weil ich glaube, auch bei der Deutschen Telekom ist wahrscheinlich die Betriebszugehörigkeit jetzt nicht nur bei 2-3 Jahren, sondern wahrscheinlich sind auch einige Mitarbeitende schon seit 10-15 Jahren dabei. Wie schafft man es, dass diese Menschen immer diese Neugier einfach beibehalten und auch immer diese Lust, von denen Sie ja gesprochen haben, am Wachsen, an den Veränderungen? Nehmen Sie da irgendwas mit in den letzten Jahren, wo Sie gesagt haben, da macht die Deutsche Telekom vielleicht was anderes oder was Besonderes, damit diese Menschen neugierig bleiben?
Wie gesagt, dieser Impuls, ja, dass wir das sogar als eine unserer 6 Leitlinien haben, ja, das fordert natürlich dazu auf und das ist auch immer wieder, also wir haben demnächst unseren Living Culture Day, immer wieder etwas, was wir auch betonen. Ja. Wir haben übrigens viele Kolleginnen und Kollegen, die sind nicht nur 10 oder 15 Jahre dabei, sondern wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die sind 40 oder 50 Jahre dabei. Und
wissen Sie es gerade, ist mal eine blöde Frage vom Haus, aber wissen Sie vielleicht die längste Betriebszugehörigkeit, weil es jetzt irgendwie letztes Jahr Jubiläum gefeiert worden ist oder so?
Also die allerlängste, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich vermute, das sind irgendwo 52, 53 Jahre. Aber wir haben immer wieder, nächste Woche ist wieder so eine Feier, wo wir die 50-jährigen Jubilare begrüßen 50. Können. Und da ist dann der Saal durchaus gefüllt. Ich glaube, 30, 40 Menschen werden das wieder sein. Was Ihnen diese Leute erzählen, ist, dass sie alles gesehen haben in der Telekom und dass sie so viele Stationen haben. Und das versuchen wir eben auch deutlich zu machen. Ja, ich habe gestern unsere Talente, die hier in der Zentrale sind, begrüßt, die jetzt auf ihre Talentreise gehen und habe ganz klar gesagt, Leute, Wachstum, persönliches Wachstum passiert natürlich in den Jobs. Ja, und das bedeutet auch, dass ihr nach 3-4 Jahren schauen sollt und guckt und sagt, Mensch, was für Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Und wo kann ich persönlich ein bisschen größeren Beitrag für das Unternehmen leisten? Und so diese Haltung, ja, wir erwarten das auch. Wir unterstützen das auch, aber wir erwarten das auch, weil es eben für die Menschen, aber für das Unternehmen Wachstum bedeutet. Das versuchen wir reinzubringen.
Dann lassen Sie uns noch mal kurz bei diesen Menschen mit den fast über 50 Jahren mal bei diesen Menschen bleiben. Denn in Deutschland haben wir eine Altersstruktur von, ich muss noch mal kurz nachlesen, von knapp 59%, die aktuell zwischen 46 und 65 Jahren sind. Und wir bewegen uns ja schon lange in diesem HR-Bereich und immer hört man über die Talente, die natürlich in die Unternehmen reinkommen sollen, die jungen Menschen, die man abholen möchte. Aber auf der anderen Seite gibt es eben eine sehr große Zielgruppe, die auch, sagen wir mal, über 30, über 40 sind, die ein enormes Potenzial für Unternehmen haben. Und da hatte ich mich mal einfach gefragt, wie gehen Sie bei der Deutschen Telekom mit diesen Mitarbeitenden um? Weil ich habe oft das Gefühl, dass bei vielen die so ein bisschen vernachlässigt werden, weil zu sehr der Fokus immer auf diese jungen Talente. Völlig natürlich auch zu Recht, weil wir brauchen sie. Aber wie gehen Sie bei der Deutschen Telekom mit diesen älteren Mitarbeitenden um?
Also wir versuchen, wenn wir über Diversität sprechen, dann ist für uns Altersdiversität wichtig. Wir versuchen nicht die Alten und die Jungen, das überhaupt aufzumachen, sondern wir sagen, wir brauchen die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie bei den Jubilarsveranstaltungen dabei sind, dann spüren Sie das. Und dann ist völlig klar, dass wir ohne diese Menschen nicht da wären, wo wir heute sind und auch nicht da sind, wo heute gerade Leistung erbracht wird. Sie sind ein absolutes Rückgrat unseres Unternehmens. Und gleichzeitig brauchen wir unsere Nachwuchskräfte, unsere Azubis, unsere dualen Studenten, brauchen auch externe Impulse. Wir brauchen das in einem ordentlichen Mix. Ja, und ich war neulich in Leipzig und habe Abend gegessen mit einem Team aus dem Außendienst. Und da fand ich das einfach auch schön zu sehen. Ja, da waren einige Kollegen, das war die Mehrheit, die waren mehr als 30, ein paar sogar 40 Jahre bei uns. Und dann waren da zwei, die sind gerade erst übernommen worden. Die älteren Kollegen freuen sich darüber, dass da Nachwuchs ist. Und dieses immer wieder auch auszubalancieren und nicht auf die Erfahrung zu verzichten. Wir sehen beispielsweise, dass die Lernangebote nicht weniger von unseren erfahreneren Kollegen genutzt werden. Das finde ich ein guter Indikator dafür, dass wir hier nicht, okay, das ist jetzt das Abstellgleis, sondern wir brauchen beide.
Und wie funktioniert der Erfahrungsaustausch? Weil das ist ja eine Herausforderung für viele Unternehmen, die Erfahrungen beider Generationen, sage ich jetzt mal, zusammenzubringen. Gibt es da konkret etwas, wo Sie bei der Deutschen Telekom sagen, das fördern wir quasi, diesen Erfahrungsaustausch? Gibt es Gruppen, gibt es Lernangebote, wo das gezielt gefördert wird?
Da machen wir gar nicht so viel, wenn ich ehrlich bin, weil das bei uns sehr stark in den Teams auch stattfindet. Was wir schon machen, ist, dass wir zum Beispiel uns mit unserem Azubi-Bereich, haben wir uns mal sehr systematisch damit beschäftigt, wie ticken eigentlich die jungen Leute, ja, um wegzukommen von diesen Stereotypen, die Gen Z ist faul, ist ja alles Quatsch. Ja. Das, was wir da an Erkenntnissen gewonnen haben, damit tingeln wir beispielsweise auch durch die Führungskreise. Ja, und da gibt's tatsächlich eine hohe Nachfrage, eben auch kommend aus, Mensch, ich habe jetzt hier Kolleginnen und Kollegen, die kommen jetzt hier neu ins Team rein. Was kann ich denn und was sollte ich denn jetzt als Führungskraft tun?
Gibt es eine Erkenntnis, die Sie mit uns teilen möchten?
Ja, die größte Erkenntnis ist, dass Stereotype wirklich nicht helfen. Genauso wenig wie meine Generation oder Ihre Generation irgendwie, genauso sind die und damit habe ich jetzt jemanden in Schubladen. Genauso wenig stimmt das für die junge Generation. Von daher, wir freuen uns auf die junge Generation und das sind sehr viele junge Menschen, die Lust haben, was zu gestalten, die auch Sicherheitsbedürfnisse teilweise haben, für die Familie wichtig ist. Aber wir können dieses Narrativ, die junge Generation ist faul, ja, das sehen wir nicht. Sehen wir nicht in unseren Daten, sehen wir auch nicht im Unternehmen. Wir freuen uns sehr über und auf die junge Generation.
Und das liegt ja so ein bisschen auch an der Kultur, an der Haltung, die man im Unternehmen hat. Und die große Herausforderung, die man ja hat, ist ja einerseits einen Raum zu schaffen, in dem Menschen sich wohlfühlen, wo Beziehungen gepflegt werden können, gefördert werden können, wo auch Zeit für zwischenmenschliche Gespräche bleibt. Aber auch gleichzeitig natürlich die Performance im Vordergrund steht, weil gewisse Ziele erreicht werden müssen und wir leisten können und müssen. Und da habe ich einen schönen Satz über Sie gehört, wo ich dachte, wenn das sogar in einem Town Hall vor Mitarbeitenden über Sie gesagt wird, fand ich mega gut. Denn über Sie wurde gesagt, Birgit stärkt euch den Rücken sitzt euch aber gleichzeitig auch in den Nacken. Und ich fand das so eine tolle Beschreibung, weil es ja genau das ist, was wir ja brauchen für Menschen. Dieses eine Seite Unterstützende, auf der anderen Seite aber auch, hey, ich gucke auf deine Performance. Deswegen mögen Sie vielleicht mit den Zuhörer und Zuhörerinnen teilen, wie Sie dort hingekommen sind, dass das über Sie gesagt wird. Also haben Sie da ein Erfolgsgeheimnis oder einen Faktor, wo Sie sagen, so gelingt es quasi. Ist natürlich auch schwierig, es auf einen Punkt zu bringen, aber vielleicht haben Sie ja noch etwas, was Sie mit uns teilen mögen.
Für mich dieser Begriff, sorry for the English, die Caring Performance ist tatsächlich etwas, was ich nicht nur für die Telekom als Unternehmen für wichtig halte, sondern auch für mich persönlich. Wir hatten hier neulich eine interessante Diskussion um Begrifflichkeiten. Ja, wir sprechen manchmal von Family. Sind wir eigentlich eine Familie oder sind wir eher ein Team? Und ich bin da sehr klar, wir sind ein Team. Wir bringen in einem Team Leistungen und dafür sind wir übrigens auch da als Unternehmen. Und in diesem Team haben wir enge Bindungen. Aber die Familie ist komplett, ja, die bedingungslose Liebe. Und das ist ein bisschen zu weit, ja. Wir haben als Unternehmen einen unternehmerischen Anspruch. Damit auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Weil ich finde so dieser Begriff, es geht um ein Team, das prägt mich. Ja, das hat auf der einen Seite diesen Zusammenhalt, diese Basis, die wir dafür benötigen, von wirklich auch psychologischer Sicherheit und gleichzeitig diesen Anspruch auf Leistung.
Haben Sie das Gefühl, dass viele Menschen, wenn wir darüber nachdenken, welche Erwartungen muss ein Arbeitgeber und ein Unternehmen erfüllen, dass wir das manchmal überfrachten. Es muss irgendwie der Arbeitsplatz sein, in dem wir voll aufgehen, in Anführungsstrichen eine Familie, den wir lieben, Sinn und. Also wird manchmal vielleicht zu sehr was in die Arbeit gesteckt, was ein Arbeitgeber, ein Unternehmen gar nicht erfüllen kann?
Ja, also ich glaube, da haben Sie einen Punkt. Es gibt viele Menschen, die gehen zur Arbeit und dann verdienen sie Geld und that's it. Ja, und das ist ja dann auch in Ordnung, wenn die Arbeit stimmt und die Leistung stimmt. Und es gibt aber auch viele Menschen und gerade bei uns, und das macht uns ein Stückchen weit, unterscheidet uns von vielen Unternehmen, da ist unglaublich viel Herzblut dabei. Ja, wenn Sie da Kollegen treffen, dann sagen die Ihnen, ich habe Magenta-Blut. Ja, das ist ja schon ein großes Wort. Ja, diese Leidenschaft braucht's auch. Und ich sehe schon, dass neben den Dingen, die eben immer stimmen müssen, nämlich Gehalt und ist die Tätigkeit, die ich da mache, passt die eigentlich zu mir und macht die mir Spaß? Gibt es dann diese Extras? Ich mache hier was total Sinnvolles. Ich möchte meinen Beitrag leisten zum Unternehmen, zur Gesellschaft. Das ist bei uns wichtig. Ich glaube, das ist eben nicht alles gleichermaßen wichtig für die Leute. Und für manche ist auch nur, ja, ich mache hier meinen Job. Und das ist auch okay. Und für andere ist es aber viel breiter.
Eine Erwartungshaltung von Mitarbeitenden ist, dass sie sich wünschen, dass CEOs und Unternehmen eine öffentliche Haltung zeigen gegenüber der Klimakrise, Diskriminierung und anderen politischen Themen. Zu dem Ergebnis kommt, dass nur zur Vervollständigung Edelmann Trust Barometer 2023, die haben mit 32.000 Mitarbeitenden weltweit gesprochen und knapp 70% der Befragten gaben an, dass sie sich dort eine öffentliche Haltung wünschen. Sie sind jetzt hier bei der Deutschen Telekom, ich habe es erwähnt, wertvollste Marke in Deutschland, in Europa, einer der führenden Unternehmen weltweit. Wie politisch darf denn überhaupt so ein Unternehmen sein?
Ja, ich finde diese Studie wirklich interessant. Wir haben uns da als Unternehmen und auch ich persönlich auch intensiv mit beschäftigt. Da steht ja auch drin, dass die Unternehmen und gerade der Arbeitgeber eigentlich die einzigen verbleibenden Institutionen sind, in die die Leute noch Vertrauen haben. Damit geht aus meiner Sicht auch eine Verantwortung einher, weil in die Medien wird nicht mehr vertraut, in die politischen Institutionen wird nicht mehr vertraut. Also die Vertrauensanker jenseits der Nachbarin und des Freundes und der Freundin, der Vertrauensanker sind tatsächlich heute Arbeitgeber und insbesondere der eigene Arbeitgeber. Und von daher ist es wichtig, dass wir Haltung beziehen. Und wir machen das auch sehr klar, wenn wir zum Beispiel das Thema Informationen, wir sagen sehr klar, nehmen wir Stellung gegen Fake News, gegen Hass im Internet. Dafür stehen wir ja auch als Unternehmen. Ja, wir stehen für Connecting. Wir nehmen auch sehr klar Position zu Diversity, Equity, Inclusion. Und zwar auch in Ländern, wo das vielleicht nicht gerade der politische Mainstream ist. Und da ist die Frage immer, wie gehen wir dann eigentlich mit Dilemmas um? Ja, was ist eigentlich, wenn es schwer wird? Ja, wir hatten eine Kampagne in einem Land in Osteuropa, da war ein Darsteller, der war schwul. Und da ist zuerst mal unser Brand Index runtergegangen. Was machen wir denn jetzt? Ja, und da haben wir halt gesagt, okay, wir bleiben mit dieser Kampagne im Markt. Wir sind actively inclusive, wir sind aktiv inklusiv. Den Schritt, den wir nicht gehen, ist als Unternehmen, dass wir parteipolitisch uns positionieren. Ja, wir sagen ganz klar, wir stehen für Demokratie, wir fordern zu Wahlen auf, geht wählen, weil das ist eine ganz wichtige demokratische Grundfreiheit und dafür stehen wir. Aber wir ziehen eine Grenze, wo es um klare parteipolitische Positionierung geht.
Und ich hatte eben überlegt, das habe ich schon die letzten Monate, wir haben ja heute viel über Veränderungen gesprochen und ich glaube, für Menschen ist es auch wichtig zu wissen, was bleibt eigentlich im Unternehmen, also die Beständigkeit, worauf können wir uns verlassen, worauf können wir vertrauen, egal was draußen passiert an Veränderungen, was bleibt denn eigentlich im Unternehmen identisch oder was bleibt beständig? Und da ist natürlich dann so eine öffentliche Haltung dann viel wert, weil man weiß, auch wenn wir jetzt gewisse Veränderungen haben, zu gewissen Werten, zu gewissen anderen Situationen, weiß ich, wie mein Unternehmen, wie mein Arbeitgeber tickt. Deswegen glaube ich, dass das auch so wichtig oder so wünschenswert, dass neben den ganzen Veränderungen auch dann so eine Art Beständigkeit da ist, oder? Wenn Sie das auch so sehen?
Ja, ganz genau. Und wenn wir uns anschauen, unsere Leitlinien, und darunter liegt ja ein Wertekorsett. Das ist nichts, was wir hier alle 2 Jahre neu machen. Sie sind eben durch den Empfang hier bei uns reingegangen. Da sehen Sie eine, ja, fast in Stein gemeißelt, steht da, we won't stop until everyone is connected. Ja, das heißt auch, das werden wir nicht morgen wieder neu machen. Natürlich gibt es Evolution, aber dieser Kern, dieses Wertekorsett, das ist hochbeständig und das muss es auch sein.
Neben der politischen Situation macht aber auch momentan vielen Menschen viel Sorge rund um KI. Viele Menschen wissen nicht, was kommt da, was verändert das mit meinem Job, mit meinem Umfeld, mit mir selbst. Wie sehen Sie KI hinsichtlich unserer Arbeit? Ist es die Befreiung, ist es die Bedrohung? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Auch da würde ich nie polarisieren. Wir haben die Frage noch nicht bei uns, bei den Leuten gestellt, aber ich glaube, diese Angst, die wir so im Schnitt der Gesellschaft vor künstlicher Intelligenz sehen, würden wir bei uns so nicht sehen. Für uns ist völlig klar, dass die künstliche Intelligenz etwas ist, was uns als Unternehmen besser machen wird. Und das haben wir auch nicht erst mit ChatGPT gelernt, sondern wir arbeiten mit Formen von künstlicher Intelligenz schon lange. Ich finde immer wichtig, dass wir deutlich machen, dass künstliche Intelligenz unser Leben besser machen kann. Ja, und dass wir das erstmal in den Vordergrund stellen. Und das ist ja auch wirklich so.
Ich meine, wie macht denn die KI unser Leben besser?
Wenn wir mal bei der Gesundheit anfangen, dann was wir da an Forschungs- oder was wir an Verbesserungen durch Tumorentdeckungen haben in der Medizin, da trägt es zur Lebensverlängerung bei. Ich habe letztes Jahr ein Team bei uns ausgezeichnet, die haben in Spanien an einer Software, haben eine Software entwickelt, die in Krankenhäusern jetzt eingesetzt wird, wo es Frühindikatoren für Herzinfarkte, Schlaganfälle gibt. Ja, da macht das so sehr plastisch unser Leben besser. Wenn ich jetzt sage, hier unsere T-Cars, die hatten wir schon vor generativer KI, die ermöglichen uns überhaupt auf Basis von künstlicher Intelligenz zu planen und viel schneller zu planen, wie wir unseren Glasfaserausbau hinkriegen. Und deshalb schaffen wir es überhaupt planerisch, unserem Anspruch, 2,5 Millionen Haushalte in Deutschland gerecht zu werden. Ja, und dann haben die Menschen schneller Fiber, schnelles Internet. Ja, das macht unser Leben besser. Und das in den Vordergrund zu stellen und weniger, und das gibt's natürlich auch, zu sagen, hey, klar, und Automatisierung und Digitalisierung führt auch zu Effizienzen. Dazu, dass an manchen Stellen weniger Arbeit da ist. Aber das gehört alles zusammen und das ist wie viele andere Formen von technologischem Wandel auch. Da unsere Kolleginnen und Kollegen mit auf diese Reise zu nehmen und auch zu sagen, hey, wir sind dafür da, wir helfen dir dabei auch. Ja, wir sind massiv reingegangen und haben künstliche Intelligenz wirklich ganz breit bei uns in der Belegschaft nicht nur kommuniziert, sondern Angebote gemacht. Und ich glaube, die letzte Zahl, die ich von meinem Team bekommen habe, ist, dass mittlerweile 90.000 Menschen diese Lernangebote in der ein oder anderen Form genutzt haben. Ja, und das fängt halt bei Basisdingen an, so wie prompte ich eigentlich? Wie bringe ich jetzt eigentlich diese Maschine dazu, mir bessere oder schlechtere Antworten zu geben? Bis hin zu wirklichen Expert-Trainings.
Und wie wird KI in der Personalarbeit bei der Telekom schon eingesetzt? Weil ich konnte nachlesen, 2018 gab es ja schon die ethischen Leitlinien, wie man mit der KI umgeht. Das heißt, ihr wart ja da auch wirklich sehr früh dran. Gibt es irgendwie schon ein Modell oder einen Bereich, wo die KI in der Personalarbeit unterstützt und hilft?
Ja, mehrere. Also wir, um nur beispielhaft mal ein paar zu nennen, wir haben das Thema einer Skill-Intelligence-Plattform. Die ist in einigen Ländern jetzt in der Pilotierung und die werden wir im kommenden Jahr groß und breit ausrollen. Da gibt's am Ende so einen Marktplatz, wo die Jobs, wo Projekte dargestellt werden und die Menschen, unsere Mitarbeitenden können ihre Skills eingeben. Wir haben Skills von Jobs und da gibt's ein automatisches Matching. Natürlich, das führt zu einer ganz neuen Transparenz und auch der Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung. Wenn wir wissen, auf welche Zielrolle oder Zielprofil jemand sich entwickeln möchte, dann und wissen, was kann er oder sie eigentlich heute, dann geben wir individuelle Lernempfehlungen. Ja, das alles könnten wir auch händisch überhaupt nicht machen. Ja, und das wird unterstützt durch künstliche Intelligenz, Beispiel 1. Beispiel 2, wir haben ich nenne das mal so ein HR-Chatbot jetzt ausgerollt, den nennen wir AskT. Ja, wir haben heute Personalportale und bei diesen Personalportalen, da ist hier Information und da Information. Manche der Informationen ist vielleicht auch bisschen juristisch formuliert, gar nicht so gut verdaubar. Da haben wir jetzt ein Chatbot auf generativer KI drüber gelegt, der dann, wenn Sie die Frage haben, wie sieht's eigentlich mit Leihfahrrädern aus und oder geleasten Fahrrädern, dann findet der da die Informationen und gibt Ihnen da eine ordentliche Antwort. Ja, das ist in place. Und was wir auch haben, vielleicht hätte ich vor 3 Jahren noch gesagt, so Coaching oder so, wie soll das eigentlich funktionieren mit künstlicher Intelligenz? Da sind mittlerweile AI-Coaches sehr weit. Und da testen wir mal 2, haben einen dritten jetzt mal im Blick und sind da hoffentlich irgendwann in der Lage, auch Teamleitern, wo wir heute einfach nicht in der Lage sind, schon rein finanziell zu sagen, da kriegt jeder einen Coach, wirklich gut zu unterstützen.
Ich würde jetzt liebend gern noch über Ihre Erfahrungen sprechen und, aber ich muss auf die Uhr schauen und gucke auch so ein bisschen nach rechts. Das müssen wir dann vielleicht bei einem zweiten Gespräch wiederholen oder dann auch, wenn die Pilotisierung dann in den Ländern vorbei ist, wie, ob es jetzt ausgerollt wird oder nicht. Ich glaube, das wäre total spannend. Ich habe eine kleine Überraschung am Ende, aber die abschließende Frage in unserem Podcast lautet immer, was würden Sie sagen, was sollten wir Menschen zukünftig anders machen? Denn das Motto bei uns, bei den Detox-Services ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur es anders machen. Gibt es eine Sache, die Ihnen jetzt spontan in den Sinn kommt, was Sie sich wünschen würden, was wir zukünftig anders machen?
Ich würde mir wünschen, diese Portion Mut und diese Portion Zuversicht. Und das fängt bei mir an und ich kann das. Jeder von uns kann sich entwickeln, kann als Mensch wachsen. Das würde ich mir wünschen, dass wir das immer wieder verinnerlichen. Vielleicht wünsche ich mir das auch gerade für uns als Deutsche, aber auch für das Unternehmen und auch für mich persönlich.
Sehr schöne Antwort. Und jetzt würde ich, die kleine Überraschung, wir haben ein kleines Entweder-Oder-Quiz. Es sind, Sie kennen wahrscheinlich das Format, 2 Begriffe, die ich Ihnen gleich nenne. Es geht auf Schnelligkeit und Spontanität. Okay. Es gibt keine falsche Antwort.
Okay.
Es wäre nur wünschenswert, wenn Sie kurz mit einem Nebensatz begründen, warum Sie sich für diese Antwort entschieden haben. Okay? Sie sind bereit?
Ja.
Gut, Frau Bohle. Im Office oder Home Office?
Im Office.
Weil?
Ich lebe davon, dass ich da die Menschen treffe, den Schnack habe, das Unternehmen spüre.
Powerbank oder Powernap?
Powernap. Das ist der größte Luxus am Wochenende, ist für mich ein Mittagsschläfchen zu machen.
Schön zu wissen. Multitasking oder Singletasking?
Singletasking. Ich glaube, am Ende, selbst Frauen können kein Multitasking. Es ist eigentlich eine der großen Verlockungen oder schlechten Nebenwirkungen der Mobiltelefone, dass wir viel zu viel Multitasking machen.
Dann bin ich jetzt auf die nächste Antwort gespannt. Online oder offline?
Beides. Kann ich mich nicht erinnern. Nein, es ist, ich meine, offline, um die Batterien aufzuladen, online, weil es Teil unserer DNA als Unternehmen ist, gar nicht anders geht im Geschäftsalltag.
Okay, dann nehmen wir es ausnahmsweise mal so hin. Meeting oder Me-Time?
Me-Time.
Was machen Sie in Ihrer Me-Time?
Draußen sein, Yoga, Ballett.
Ballett, da sind wir wieder beim Ballett. Sehr schön. Message oder Massage?
Message. So sehr ich ab und an gerne eine Massage mag, aber es ist, glaube ich, als Führungskräfte, als Personalvorständin wichtig, auch klar zu sagen, okay, in welche Richtung müssen wir uns bewegen.
Und die letzte Frage, der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal?
Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Sie sind hier Frühaufsteherin?
Ja. Absolut. Eigentlich schon immer und spätestens nach den Kindern, dass ich vielleicht mal bis 8 Uhr schlafe oder so. Das passiert vielleicht 2-mal im Jahr oder so.
Dann sind wir uns da sehr ähnlich. Ich bin auch immer ein Frühaufsteher. Frau Bohle, dann vielen, vielen Dank für den Einblick in die Welt der Deutschen Telekom. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ich die nächste Zeit noch alles so lesen werde, weil es steht ja viel an, was Sie noch verändern wollen und weiterbringen wollen. Für alle, die mehr über Sie wissen wollen oder auch noch mehr Einblicke in die Deutsche Telekom bekommen möchten, Sie sind sehr aktiv auf LinkedIn. Dort wird man auf jeden Fall ein paar Informationen immer wieder finden. Und natürlich ist die Deutsche Telekom auf allen möglichen Kanälen aktiv. Das heißt, auch hier, wer Lust hat bei der Deutschen Telekom zu arbeiten, sollte sich da auf jeden Fall mal auf der Homepage oder auf den anderen Kanälen sich informieren. Denn ich fand es auch so interessant, dass einfach nur als Zusatz, gerade junge Menschen oder Bewerber und Bewerberinnen, die können sich nämlich auch einfach so bei Ihnen bewerben, ohne eine konkrete Stelle anzugeben. Das fand ich total spannend. Können wir uns vielleicht gleich im Off unterhalten, wie dann mit diesen Bewerberinnen umgegangen wird. Aber das einfach für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Man kann sich bei der Deutschen Telekom bewerben, ohne einen konkreten Job anzugeben und dann mal schauen, was im Bewerbungsverfahren dann vielleicht rauskommt, oder?
Ja, super. Also genau so ist es. Vielen, vielen Dank für die Werbung. Ja, ich sag nur, genau so ist es und bewerbt euch bei uns. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank.